ARD.
Ich dachte, das erleben wir hier auf dem Land nicht. Man hatte mir gesagt, dass so ein Brand vielleicht das letzte Mal vor 20 Jahren zu dem Zeitpunkt war. Man muss halt, wie gesagt, Ruhe bewahren, auch wenn es wirklich extrem krass ist. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das für Flammen sind und was für eine Zerstörung das wirklich angerichtet hat.
Mein Einsatz. Der NDR Feuerwehr-Podcast. Mit Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
So, Torben, ich habe jetzt eine Feuerwehrweisheit für dich mitgebracht.
Eine Feuerwehrweisheit?
Ja.
Na, da bin ich gespannt.
Stehe still und sammle dich.
Stehe still und sammle dich.
Ja.
Das ist ein Motto fürs Leben. Also immer mit der Ruhe, ne?
Ja, kann man für das ganze Leben benutzen.
Aber bei der Feuerwehr ist man eigentlich doch recht flink unterwegs, gerade wenn es brennt.
Eigentlich schon, aber es gibt ja Situationen, wo du durchaus mal in Panik geraten könntest. Und wenn du dir dann diesen Satz parat legst, sagst, stehe still und sammle dich, dreimal durchatmen, dann kannst du wieder klaren Gedanken fassen.
Wir sind übrigens Torben Hildebrand.
Und ich bin Theresa Balzer, hallo.
Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und unser heutiger Gast ist Max Wischolek aus Süddorf im Kreis Uelzen in Niedersachsen.
Hallo Torben, hallo Theresa.
Schön, dass du bei uns bist. Wann bist du zur Feuerwehr gekommen?
Das war während Corona. Da habe ich bei mir im Ort, haben wir mal ein kleines Osterfeuer organisiert immer. Und da habe ich dann geholfen und da hat mich dann mein Ortsbahnmeister eines Tages dann angesprochen gehabt. Du Max, warum bist du eigentlich nicht bei der Feuerwehr? Und so ist dann halt abgelaufen und dann war ich kurzerhand in der Feuerwehr eingetreten.
Du bist 24, ne?
Korrekt.
Das heißt, da warst du wie alt?
22.
Und warst aber vorher nur so Zuschauer bei der Feuerwehr?
Vorher hatte ich nicht wirklich was mit Feuerwehr zu tun. Klar, man hat dann mal zu den roten Autos mit den blauen Lichtern mal geguckt, weil es dann spannend war. Aber sonst hatte ich keine Jugendfeuerwehr oder Kinderfeuerwehrerfahrung.
Der Ortsbrandmeister hat dich angesprochen. Wie war der Werdegang, dass du tatsächlich dann eingetreten bist?
Man hat mir dann in den Briefkasten irgendwann reingeschmissen gehabt, den Antrag halt auf die Mitgliedschaft. Und dann hat es ein bisschen gedauert, weil ich dann halt den Truppmann-Lehrgang war, so hieß es damals noch. Jetzt heißt es ja mittlerweile modulare Ausbildung. Das wurde ja abgeändert alles. Und dann hatte ich im Herbst in dem Jahr, im Jahr 22, hatte ich dann meinen Truppmann gemacht. Und dann hatte ich auch direkt schon im Januar dann, in dem Jahr darauf, meinen Funke-Lehrgang gemacht. Und dann hat es noch ein bisschen länger gedauert. Und dann hatte ich auch, weil ich hatte schon vorher Interesse geäußert, AGT aufzumachen, also Atemschutzgeräteträger. Und dann hatte ich im April dann meinen Atemschutzgeräteträger-Lehrgang.
Ja, das ist ja schon ein schneller Werdegang. Der Sprechfunker ist tatsächlich ja die Voraussetzung für den AGT-Lehrgang. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man im Innenangriff dann, auch wenn es hart auf hart kommt, dann durchfunken kann, ne?
Ja, und du hast uns einen Einsatz mitgebracht. 2 Jahre warst du dann in der Feuerwehr. Das war letztes Jahr im Sommer. Lass uns über diesen Einsatz ein bisschen sprechen.
16. Juni 2024. Es ist kurz nach 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Max und ein Freund sitzen auf dem Sofa und schauen Feuer und Flamme, die Feuerwehr-Doku. Max rechnet nicht damit, dass er an diesem Wochenende ausrücken muss. Seine letzten Einsätze liegen schon länger zurück. In den vergangenen Tagen und Wochen war es recht ruhig im Landkreis. Doch dann geht Max Melder.
Und dann schoss sofort das Adrenalin halt in den Körper hoch. Und ich sagte dann halt dann wirklich nur einfach Tschüss und bin dann weggegangen.
Jetzt muss ich nur mal einhaken. Der Melder geht, du hast es auf dem Handy, Theresa, ihr habt es auf dem Handy? Oder wie muss ich mir diesen Meldevorgang nochmal, den Alarm vorstellen?
Also ich habe das auf dem Handy, sonst hatte ich noch einen DME, also einen digitalen Meldeempfänger, also den ganz normalen Melder, wie man ihn kennt. Und die beiden gingen los und die Sirene heulte. Und da weiß man dann schon, wenn die Sirene nachts heult, weil in der Regel heult sie nachts nicht, weil man halt die Bewohner eher schlafen lassen möchte, aus Rücksicht. Da macht man normalerweise über die Melder ganz normal, dass nur die Kameraden alarmiert werden. Da weiß man schon, das ist vielleicht etwas Größeres.
Ja, es werden die Schleifen gezogen und dann die Geräte angesteuert. Ne? Also Handy, Melder und dann die Sirene. Ne?
Kann man sagen, je größer das Feuer ist, umso mehr Schleifen, umso mehr Alarmschleifen werden gezogen, kann man das sagen?
Ja, wir beide nicken, ja, auf jeden Fall. Und wie oft vor allen Dingen auch. Ne? Es wird ja oft auch mal nachalarmiert, wenn man eine Alarmstufenerhöhung hat von B2 auf B3 oder tatsächlich B3Y. Y ist immer, da gehen die Alarmglocken an. Das ist mit Menschenleben in Gefahr.
Und B steht für Brand wahrscheinlich?
Absolut, ja.
Und 3 oder 4, je höher die Zahl, umso größer ist es?
Ganz genau, ja.
Du siehst das auf diesem Display, ne? Du siehst schon, was los ist, Max. In dem Moment, was fühlt man da?
Also auf dem Melder stand in dem Fall B3 und dann stand da drauf Scheunenbrand. Und da denkt man sich dann halt schon, oh, Scheune ist etwas größer vielleicht. Und es stellt sich im Nachhinein auch raus, es war eine 40x40 Meter Scheune. Und als ich dann auf dem Weg zu meinem Auto war, wunderte ich mich, da ging der Melder nochmal los. Es war eine Alarmstufenerhöhung auf B4, von B3 auf B4. Das war innerhalb kurzer Zeit, ist es erhöht worden, was dann bedeutet, oh Gott, das ist vielleicht dann ernster wirklich.
Ja, bei so einem Scheunenbrand, wenn man das auf dem Melder liest oder den Meldetext liest, kann es sowohl als auch sein. Es kann ein kleines Gartenhaus sein, aber wenn dann die Alarmstufenerhöhung kam, dann weiß man schon, okay, das stimmt und das ist ein richtig dickes Ding, ne?
Genau. Und dann, als ich auch losgefahren bin zum Gerätehaus, habe ich dann auch den Himmel über Rätzling gesehen. Er war hellorange erleuchtet und da wusste ich dann auch, oh ja, das ist dann auch bestätigt, dass da wirklich was brennt. Das habe ich vorher noch nie gesehen gehabt, dass es so hell leuchtete am Himmel. Man hat es bei vereinzelt sonst mal immer ja am Tag über mal so schwarze Rauchwolken oder so gesehen hat, wenn dann Alarmierung war. Man ist dann eher so gewöhnt, halt ein kleiner Brand, okay, das machen wir kurz schnell fertig und dann können wir auch wieder zurück. Aber wenn es dann halt so groß ist, dann geht wirklich die Pumpe. Ich habe das Herz, mein Herz wirklich pochen gespürt, wie der Körper halt das Adrenalin wirklich ausgeschüttet hat komplett.
Max braucht mit dem Auto nur ein paar Minuten über die Landstraße zum Gerätehaus. Immer im Blick der orangefarbige Himmel. Als er ankommt, fährt schon das erste Löschfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn vom Hof. Er läuft in den Umkleideraum. Dort herrscht Trubel. Viele andere Kameraden sind auch dabei, sich umzuziehen. Max greift zur schweren Einsatzkleidung für Atemschutzgeräteträger. Es könnte sein erster richtiger Einsatz unter Atemschutz werden. Mit diesem Gedanken steigt er in das nächste Einsatzfahrzeug, das vom Hof rollt.
Es war als erstes natürlich die anfängliche Chaosphase. Die gibt's bei der Feuerwehr immer. Es ist, als Anfang ist immer Chaos und danach wird sie dann nach und nach geordnet. Alle liefen durcheinander, Schläuche wurden überall durch die Gegend gerollt und ich sah nur, dass diese Scheune wirklich im Vollbrand stand. Also es brannte lichterloh. Komplett aus den Toren, aus dem Dach, überall kam das Feuer raus.
Die Motoren der Wasserpumpen brummen. Immer mehr Fahrzeuge kommen mit Blaulicht und Martinshorn an.
Da fragte ich dann halt nur den Fahrzeugführer, also den Gruppenführer in dem Fall dann halt, soll ich AGT ausrüsten, also dann auch die Flasche anlegen. Das hatte er dann mit einem kurzen Ja bestätigt. Dann habe ich halt auch die Maske aufgesetzt und bin dann ausgerüstet und zum Einsatzleitwagen, also zum ELW der Samtgemeinde Roschel gegangen.
Zwei Trupps haben ihre Masken schon aufgesetzt, die Pressluftflaschen auf dem Rücken und löschen bereits. Max bekommt den Auftrag, einen Wasserwerfer zu bedienen. Zuerst soll er ein Nachbargebäude vor den Flammen schützen.
Dort drauf waren Photovoltaikanlagen. Und wenn die brennen, dann brennen die auch gut. Und dadurch war dann halt erstmal geplant, dass wir den Wasserwerfer einsetzen, um diese zu kühlen. Also das Schützen in dem Fall natürlich. Um so ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Nachdem die dann gekühlt wurden, dann den Wasserwerfer einzusetzen, um den Brand zu bekämpfen. Um den Wasserwerfer zu bedienen und die weiteren Kameraden auch zu versorgen mit Wasser, mussten wir eine etwas längere Wasserleitung aufbauen. Die war ungefähr 550 Meter entfernt, der Löschwasserbrunnen. Und da mussten wir auch zwei Pumpen zwischenschalten, damit der Druck auch hoch genug ist, damit wir alle versorgen konnten und der Wasserwerfer auch aktiv funktionieren konnte.
Also die klassische Wasserförderung über lange Wegstrecke, ne?
Genau.
Okay, das heißt, man nimmt das normale Wasser, das Stadtwasser oder das Gemeindewasser, was bei mir zu Hause auch aus dem Hahn kommt, ne?
Genau, und das kann natürlich auch bedeuten, wenn jetzt sehr viel Wasser benötigt wird, dass dann, wenn du jetzt an den Wasserhahn gehst, dass dann vielleicht mal nicht so Wasser so stark aus dem Hahn rauskommt, wie du gewöhnt bist, weil dann halt das Netz überlastet ist gegebenenfalls.
Eine halbe Stunde etwa steht Max auf dem Dach des Feuerwehrfahrzeugs und schießt Wasser. Erst auf die Solaranlage und dann in die Flammen. Er muss aufpassen, er darf seine Kameraden nicht treffen. Die ganze Zeit ist er unter Atemschutz.
Also das Fahrzeug stand, war so positioniert, dass es im Rauchbereich stand, also der Rauch zog darüber hinweg. Und deshalb habe ich in dem Fall war es dann halt so, dass ich dann die ganze Zeit unter Atemschutz auf dem Dach des Fahrzeugs stande.
Das ist ja dann auch schon eine höhere Aufgabe. Du bist konzentriert auf das Löschen oder Schützen. Druckabfrage kommt zwischendurch von der Atemschutzüberwachung.
Warum macht man das?
Da gibt es eine Druckabfrage, wie viel Druck ich tatsächlich noch auf dem Manometer angezeigt bekomme. Ansonsten, wenn kein Druck mehr da ist, wenn ich keine Druckluft mehr hinten in der Flasche habe, dann kann ich nicht mehr atmen.
Man merkt es doch aber selber, wenn die Flasche alle ist, oder? Also
ja, aber Tom, wenn sie alle ist, dann ist sie alle.
Dann ist es zu spät.
Dann kriegst du keine Luft mehr und dann, worst case, muss man wirklich den Lungenautomaten abziehen, was aber fatal wäre, weil dann würde man ja den Rauch einatmen.
Verstehe. Das heißt, das ist sozusagen dein Netz und doppelter Boden, dass auch im Einsatzleitfahrzeug oder irgendwo jemand weiß, wie viel Druck noch auf deiner Flasche ist.
Die hatte auch ordentlich zu tun. Das waren halt, wie gesagt, sehr viele Atemschutzgeräteträger im Einsatz und die hatten dann halt auch allerhand wirklich damit zu tun. Es muss halt alles dokumentiert werden, wirklich, um halt sicher zu gehen.
Kommt man da nicht durcheinander, wenn du da irgendwie 20 Leute mit Atemschutz bei einem Brand hast und alle sagen dauernd, ich habe so und so viel Druck noch, ich habe. Also das ist doch ein Riesengewusel, oder?
Ja, deswegen erfolgt die Druckabfrage über Funk auf Befehl.
Alle Atemschutzgeräteträger, die im Einsatz sind oder aktiv gerade ihr Gerät haben, haben ein kleines Schild sozusagen an ihrer Uniform dran.
Mit der PIN drauf, ne?
Mit dem Namen oder wann sie ihre Wiederholungsübungen hatten und ob sie einsatztauglich überhaupt halt sind. Und das müssen sie halt an dieser Atemschutzüberwachung abgeben, damit der weiß, okay, der ist im Einsatz und der ist im Einsatz. Und dann kann er halt den Truppführer, weil der hat das Funkgerät anfunken, Trupp 1, wie ist euer Druck? Dann fragt der Truppführer den Truppmann, wie ist dein Druck, wie ist mein Druck? Und dann wird der niedrigste Druck durchgegeben in dem Fall.
Ja, ihr seid am Löschen. Diese Scheune, mutmaße ich mal, ist nicht mehr zu retten, oder?
Nein, also die Scheune war einschutzgefährdet, deshalb war auch kein Trupp in der Scheune selbst drin, sondern alle waren draußen. Und im Nachhinein musste dann auch die Straße, wo wir auch unsere Wasserleitung dann langgelegt hatten, die mussten wir ein wenig verschieben, weil die Straße dann auch komplett gesperrt wurde da, weil die Wand einsturzgefährdet war.
Und was war in der Scheune drin?
Im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass da alte Traktoren und Verkaufswagen für den Wochenmarkt in Uelzen gelagert waren.
Wie lange zieht sich dieser Einsatz hin?
Ja, also der Einsatz hat sich dann über mehrere Stunden hingezogen. Ich konnte dann zum ersten Mal auch den Sonnenaufgang miterleben bei einem Einsatz. Es ist etwas Besonderes natürlich, etwas Schönes, den Sonnenaufgang zu sehen, auch wenn man im Hinterkopf hat, was da gerade passiert ist. Aber man sieht dann halt so einen kleinen Hoffnungsschimmer halt, weil es etwas Positives ist nach der negativen Sache, die halt da passiert ist.
Im wahrsten Sinne des Wortes ein Lichtblick, ne?
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und es war dann halt auch 5.20 Uhr mittlerweile dann.
Wann war für euch Feuer aus?
Mein Fahrzeug, mit dem ich ankam, wir waren dann auch um 5.20 Uhr dann. Soweit hatten wir den Befehl bekommen, okay, ihr könnt wieder einrücken, also zurück zum Gerätehaus.
Um 6:30 ist Max endlich zu Hause, völlig erschöpft von der durchgemachten Nacht. 200 Feuerwehrleute sind in den vergangenen Stunden im Einsatz gewesen. Alle Feuerwehren der Samtgemeinde mit dutzenden Fahrzeugen.
Ich dachte, das erleben wir hier auf dem Land nicht, weil man eher dann halt so größere Einsätze aus der Stadt kennt natürlich, weil halt Industriegebiete sind, die dann eher größere Brandgefahr darstellen. Und auf dem Land haben wir halt solche Einsätze eher selten. Man hatte mir gesagt, dass so ein Brand vielleicht das letzte Mal vor 20 Jahren zu dem Zeitpunkt war.
Warum die Scheune gebrannt hat, diese Frage stellt sich in der Nacht noch niemand.
Man hat sich halt keine Gedanken darüber gemacht. Das kann ja mal passieren, dass etwas halt anfängt zu brennen. Das ist man halt gewöhnt bei der Feuerwehr, dass es halt mal passiert.
Max legt sich hin und schließt den Einsatz ab. Doch viel Zeit, sich zu erholen, hat er nicht. 2 Tage später wird er wieder alarmiert, dieses Mal am späten Abend.
Also ein Doppelcarport hat gebrannt, wieder in Rietzing. Aber auf Anfahrt zum Gerätehaus wurde dann schon bekannt gegeben, dass unsere Wehr doch nicht mehr benötigt wird. Gibt dann die Meldung, Einsatzabbruch.
Also kam über dann tatsächlich den Melder, ja?
Ja.
Aber das ist natürlich auch erstmal schießt das Adrenalin ein, dann kriegst du Einsatzabbruch und dann, das finde ich persönlich mal sehr, sehr anstrengend. Ich bin mal sehr müde nach diesen 5 Minuten.
Bei mir ist das dann so der Fall, dass ich dann wirklich im Bett liege und dann erstmal nicht schlafen kann, weil das Adrenalin noch komplett den Körper wach hält.
Also das war der zweite Einsatz, das war auch wieder nachts?
Genau.
Gleiche Programm wieder, ab zum Gerätehaus?
Auf dem Weg zum Gerätehaus war auch schon wieder ein leichter Feuerschein zu sehen. Aber es war dann Einsatzabbruch, das heißt, ich konnte dann wieder zurückfahren.
Theresa, wie ist das bei euch in Brome in der Feuerwehr? Fahren alle schön gesittet zum Feuerwehrhaus? Oder, weil du sagst ja gerade, ne, Adrenalin, da willst du ja schnell helfen.
Ja, absolut. Also das ist dann auch so, wie der Meldertext das vorgibt in dem Sinne für einen selber. Bei mir ist es so, wenn ich jetzt lese auf dem Melder Baum auf Straße, der liegt in 10 Minuten auch noch da. Und da ist kein Y hinter, also kein Menschenleben in Gefahr. Da können wir schon gesitteter zum Gerätehaus fahren, ist da aber ein Y hinter, also bei einem Verkehrsunfall als Beispiel. Ja, da legt man dann schon ein bisschen mehr Gas drauf. Aber das oberste Gebot, dass sicher und heile am Gerätehaus ankommen, anstatt dessen nochmal eine neue Einsatzstelle aufzumachen. Das sollte jeder beachten.
In dieser Nacht wird Max nicht gebraucht, doch die Ruhe hält nicht lang. Am nächsten Abend schlägt der Melder ein weiteres Mal Alarm. Es ist 22 Uhr, Max ist auf dem Weg ins Bett. Er muss am nächsten Tag arbeiten, doch wieder ist keine Zeit für Schlaf.
Das war dann das dritte Mal, dass ein Rätsel wieder brannte. Dann dachte man sich, als man es gelesen hat, es war wieder ein Scheunenbrand. Irgendwas stimmte halt auch nicht.
Ich glaube, der große Elefant ist schon länger im Raum. Es war der Verdacht auf Brandstiftung, oder? Wenn in 3 Tagen in Rätslingen, in einem kleinen Ort, wenn es 3-mal hintereinander in kurzer Zeit brennt, kann man schon sagen, da stimmt was nicht.
Wir als Feuerwehr beurteilen das halt nicht, aber natürlich ist es im Hinterkopf bei den Kameraden. Irgendwas stimmt da nicht. Das kann kein Zufall sein, dass es so oft da brennt, jetzt gerade.
Wie hat das Dorf denn auf diese 3 Einsätze in kurzer Folge reagiert?
Ja, also Rätzling hat in dem Fall, oder das Dorf hat in dem Fall darauf reagiert, schon nach dem 2. Brand in dem Fall. Vereinzelte Bürger sind dann nachts dann wirklich Patrouille gelaufen durchs Dorf. Sie haben sich auf die Lauer gelegt, die Nacht über, um den womöglichen Feuerteufel zu erwischen halt.
Aber haben sie nicht.
Haben sie nicht.
Das ist gefährlich auch für ein Dorf, ne? Wenn sich solche, Gerüchte sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Also ich kenne das selber, aus dem Dorf, wo ich herkomme, gab es auch mal einen Brandstifter vor Jahren. Das macht was mit einem Dorf, weil natürlich Leute in Verdacht geraten, die da vielleicht nichts mit zu tun haben. Es gibt vielleicht auch Außenseiter im Dorf. Es ist schon schwierig, wenn plötzlich alle Leute einen mutmaßlichen Brandstifter suchen und vielleicht auch selbst das suchen und nicht der Polizei überlassen, ne?
Das stimmt. Also das ist halt das Problem mit einer Bürgerwehr, dass die Bürger eigenmächtig dann handeln in dem Fall.
In diesem Fall hat die Bürgerwehr oder haben diese Bürgerpatrouillen weder einen Täter ausfindig gemacht, noch haben sie den nächsten Brand verhindert. Wir sind jetzt beim 3. Brand. Es brennt wieder eine Scheune. Wie stellte sich dieser Einsatz für dich dar?
Da kam uns nämlich dann schon erst einen richtigen Zweifel dann auf, dass es halt wirklich Brandstiftung wahrscheinlich sein wird. Es hat geregnet. Das war nämlich der erste wichtige Punkt. Das Holz war nass. Weshalb eigentlich ein Brand, der sozusagen von natürlichem Wege aus entsteht, bei Holz schwieriger ist. Weil nasses Holz brennt nicht ganz so leicht. Und dann halt auf Anfahrt zur Einsatzstelle hat man dann schon gesehen, oha, die brennt schon voll. Es standen nur noch die Stützpfeiler da vom Dachgeschoss. Und die Flammen schlugen dort auch Meter hoch raus schon. Wir mussten dann halt auch vereinzelt Kameraden dann anbrüllen, dass sie in diesem Bereich nicht laufen sollen, weil halt Trümmerschatten, so heißt es in der Fachsprache. Ein Trümmerschatten ist halt, dass dort das Mauerwerk oder vereinzelte Teile nicht mehr stabil sind, dass sie jederzeit umfallen können und dass sie in diesen Bereich runterfallen. Dass man da halt nicht reingeht, weil man da vielleicht getroffen werden kann halt von diesen Gegenständen.
Die brennende Scheune ist Teil eines Bauernhofs am Rande des Dorfs. In einem angrenzenden Stallgebäude leben Tiere. Ein Pferd, ein Esel, ein Rind. Anwohner und Polizisten bringen sie in Sicherheit. 2 Drehleitern werden aufgebaut, um die meterhohen Flammen besser bekämpfen zu können. Max soll vom Innenhof des Komplexes her löschen. Wieder unter Atemschutz. Schnell ist klar, trotz der vielen Kräfte ist auch diese Scheune nicht zu retten. Sie brennt bis auf die Mauern nieder. Heuballen, mehrere Oldtimer und ein Traktor fallen in Flammen zum Opfer. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250.000 Euro und prüft offiziell, ob die 3 Brände zusammenhängen. Allerdings kann sie zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht ausschließen, ob nicht technische Defekte die Feuer verursacht haben. Max ist auch in dieser Nacht mehrere Stunden im Einsatz. Erst um 2:30 kann er abrücken.
Gegen 2:15 Uhr war ich dann zu Hause. Musste natürlich eigentlich auch am nächsten Tag arbeiten. In Niedersachsen ist es so geregelt, dass wenn man als freiwillige Feuerwehr in dem Bereich zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens halt im Einsatz ist, in dem Fall, wenn jetzt der Einsatz von 0 Uhr bis 2 Uhr jetzt zum Beispiel bedauert, dass er dann halt 2 Stunden später zur Arbeit kommt.
Das steht im Brandschutzgesetz, ne?
Genau.
Was machst du beruflich?
Ich mache eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten.
Da heißt, dann rufst du einen Chef an und sagst du, ich komme ein bisschen später, oder?
Ich habe meine E-Mail geschrieben.
Okay. Weil schlafen konntest du nachts wahrscheinlich eh nicht nach dem Einsatz.
Sagen wir so, ich lag dann noch ein bisschen natürlich länger wach.
Das war deine erste krasse Einsatzwoche und deine ersten AGT-Einsätze, ne?
Ja, es war mein erster richtiger AGT-Einsatz. Also vorher hatte ich schon AGT angehabt, aber war als Sicherheitstrupp. Also ich stand in der Reserve bereit.
Wenn du jetzt heute einen Strich drunter machst und guckst zurück, was ist hängen geblieben von diesem Einsatz?
Man muss halt, wie gesagt, Ruhe bewahren, auch wenn es wirklich extrem krass ist. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das für Flammen sind und was für eine Zerstörung das wirklich angerichtet hat.
Max, wie stressig war diese Woche für dich?
Verdammt stressig. Und dann hatten wir am Tag danach auch noch eine Übung.
Na, Na, herzlichen Glückwunsch, da möchtest du den Ortsbaumeister verfluchen, dass die dann auch noch stattfindet, ne?
Es war aber schon eine lange geplante Übung mit der Feuerwehr Bevensen zusammen, also Bad Bevensen. Sagen wir so, wir waren alle so ausgepowert, wir hatten als erstes wirklich überlegt, ob wir diese Übung stattfinden lassen oder ob die geplatzt, aber dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir die machen. Und sagen wir so, als wir dann die Sachen dann zur Feuerwehrtechnischen Zentrale in Uelzen, da müssen wir die Sachen hinbringen, um sie austauschen zu lassen, also die Schläuche, wenn sie benutzt wurden, oder die Atemflaschen und die Masken, die müssen dann natürlich nach jedem Einsatz, muss diese Maske gereinigt werden. Auf dem Weg dahin, nach der Übung, hatte dann der Fahrzeugführer, also der Gruppenführer in dem Fall, hat dann irgendwas gefragt gehabt und er hat keine Antwort von hinten bekommen, weil wir alle einfach uns gegeneinander angelehnt hatten und dann wirklich in die Augen mal geschlossen hatten.
Und bei dieser Übung, die du ja dann mitgemacht hast, so wie sich das anhört, warst du da auch unter AGT?
Ja.
Ja, das ist aber
sportlich.
Voll Last für dich gewesen, du.
So, und wann hast du denn das erste Mal richtig schön geschlafen wieder?
Ich würde sagen, effektiv 2 Tage später dann. Also der Tag danach der Übung war dann immer noch so, diese Anspannung, jederzeit könnte es gleich wieder losgehen. Und dann halt 2 Tage später war es dann halt wirklich, okay, vielleicht kann ich vielleicht endlich mal wieder richtig schlafen.
Und tatsächlich, erstmal gibt es keine weiteren Feuer mehr in der Samtgemeinde. Nach den Sommerferien brennt ein Strohballenstapel ab. Doch dann bleibt es ruhig. Wer die Brände gelegt hat, ist bis heute aber nicht geklärt. Max hat diese Zeit zu einem erfahrenen Atemschutzgeräteträger gemacht.
Sonst ist es immer schwierig, dann so eine Übung zu organisieren dafür halt auch. Aber wenn man so viele Einsätze nacheinander hat, hat man dann halt schon auch wirklich ein richtiges Gefühl, was man als AGT machen muss, worauf man aufpassen muss. Falls was falsch läuft, dass man die Führungskräfte auch hinweist, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Bist ein alter Hase jetzt.
Das würde ich jetzt noch nicht so sagen. Dafür fehlen mir noch ein paar Jahre Erfahrung. Aber ich würde schon sagen, ein etwas erfahrener.
Sehr schön. Und man wächst mit jedem Einsatz, ne?
Absolut. Würde ich bestätigen, ja.
Das würde ich auch bestätigen.
Super. Max, schön, dass du da warst, deine Geschichte erzählt hast.
Ja, ich habe zu danken.
Und wenn ihr auch uns eure Einsätze erzählen wollt, schickt eine E-Mail an meineinsatz@ndr.de. Und jetzt verraten wir euch schon, worum es in der nächsten Folge gehen wird.
Max aus unserer Folge heute ist ja ein bisschen um die Feuerwehr rumgeschlichen und hat dann aber ziemlich schnell seine Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger gemacht. Das hat also gut gepasst. Aber kann wirklich jeder und jede bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen oder braucht man bestimmte Voraussetzungen? Darum geht's in der nächsten Folge von Mein Einsatz – Feuerwehr – ein Ehrenamt für alle. Hört ihr jetzt schon in der ARD Audiothek. Da gibt's die Folgen ja immer zuerst und eine Woche später dann hier.
Und wenn ihr dann immer noch nicht genug von Action bekommen könnt, dann empfehlen wir euch den Podcast Gerichtssaal 237. Von True Action zu True Crime also.
Gerichtssaal 237. Egal ob illegale Autorennen, Auftragsmorde oder Verbrechen aus Liebe, im Hamburger Gerichtssaal 237 werden die spannendsten Kriminalfälle verhandelt. Und Gerichtsreporterin Elke Spanner ist immer mit dabei. Im Podcast teilt sie mit Journalistin Anna Rüther ihre ganz persönlichen Eindrücke aus den Prozessen und sie erklärt, warum Urteile manchmal anders ausfallen, als man vielleicht denkt. Das ist Stoff für wahre True-Crime-Fans, die tiefer in die Materie eintauchen und unser Rechtssystem besser verstehen wollen. Und ein True-Crime-Fan, der sitzt dir ja am Tisch, ne? Theresa, du findest diese Geschichten toll, ne?
Liebend gerne zum Einschlafen auch, ja.
Das verstehe ich nicht. Zum Einschlafen? Ich würde, ja, vor Spannung könnte ich doch gar nicht schlafen.
Na, ich komme da am besten vom Alltag runter und es beruhigt mich und dann kann ich schlafen, ja.
Mega krass. Gerichtssaal 237 gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Theresa, jetzt machen wir Schluss für heute. Hast du noch eine schöne Feuerwehrweisheit, die man auch ins richtige Leben gut mitnehmen könnte?
Grundsätzlich kann man ja sagen, haben ist besser als brauchen.
In diesem Sinne, macht's gut.
Tschüss.